Ja, hallo, ich grüße euch alle recht herzlich zu dem heutigen Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ich grüße auch all die, die sich dazugeschaltet haben, die online dabei sind, die auch gerade mit dabei sind. Wir haben auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute aus ganz Deutschland irgendwo mal manchmal dazuschalten. Schön, dass ihr immer dabei seid und uns auch mit unterstützt. Und ja, das Schöne ja beim Predigen ist ja, und eigentlich ist das der beste Teil der Predigt, ich darf die Maske abnehmen, ich darf mal durchschnaufen. Ihr müsst ein bisschen leiden, aber ich hoffe, dass trotzdem Gott zu unseren Herzen heute spricht, trotz Maske, trotz Begrenzung, trotz Corona, trotz Schwierigkeiten im Leben, trotz Unglauben, trotz unterschiedlicher Situationen, die uns immer wieder treffen. Bevor ich heute mit der Predigt anfange, möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du größer bist als wir. Wir danken dir, Herr, dass du mächtiger bist als wir. Wir danken dir, Herr, dass du in unser Leben hineinwirkst, trotz unserer Begrenztheit, trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Krankheit, trotz unserer Sünde, Herr. Danke, dass du nicht locker lässt, dass du an uns dranbleibst, dass du ja, uns besuchst, dass du uns unterstützt, dass du zu uns sprichst, Herr. Danke, Herr Jesus, vom ganzen Herzen dafür. Nun bitte ich dich vom ganzen Herzen, dass du uns segnest im Hören, Herr, dass du unseren Geist öffnest für deinen Geist, Herr, dass du in unser Leben hinein sprichst, hinein wirkst, Herr. Segne alle die, die hier im Raum sind, Herr. Segne all die, die online zuhören, Herr. All die, die gerade Schwierigkeiten haben, die auch krank sind. Vater im Himmel, steh du ihnen bei, Herr. Unterstütze, Herr, du mit deiner Gegenwart. Und Herr, tue Wunder, Herr, und verherrliche dich. Mache deinen Namen groß. Danke, Herr, dass wir ja so einem wunderbaren, treuen, lebendigen Gott dienen können. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wir befinden uns jetzt ja gerade kurz nach der Auferstehung. Die Auferstehung war vor einer Woche. Und das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so auf dem Radar haben, weil wir übersehen das vielleicht manchmal. Aber Jesus, er war 40 Tage und 40 Nächte auf dieser Erde. Das heißt, er ist von den Toten auferstanden. Und dann zeigte er sich noch in vielen sicheren Zeichen, so steht es in der Schrift, und war mit den Jüngern zusammen 40 Tage und 40 Nächte. Diese Zahl kommt immer wieder in der Bibel vor. Sie ist eine interessante Zahl. Oft wird auch diese Zahl als die Zahl der Versuchung beschrieben. Zahl, wo man geprüft wird, Zahl, wo irgendwie Entscheidungen getroffen werden, Zeiten, wo man durchhalten muss. Und wir finden diese Zahl so hier ein paar Beispiele, zum Beispiel als es bei der Sintflut regnete. Noah war in der Arche mit seiner Familie, mit den ganzen Tieren und so weiter und so fort. Und es regnete 40 Tage und 40 Nächte. Ja, und die Arche war eine Box, sie war zu. Und dann nach 40 Tagen, 40 Nächten öffnete er auch mal eine Luke und schickte da einen Raben oder Taube raus. Aber es war eine Zeit, wo sie in der Arche drinnen steckten und sie mussten das ertragen. Es war eine Zeit der Ungewissheit, eine Zeit dessen, wo sie eigentlich nur das Wort Gottes hatten und dem vertrauen mussten und sie wussten nicht, was draußen passiert. Dann haben wir eine andere Zeit gehabt, zum Beispiel als Moses auf den Berg gestiegen ist, war er auch 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Das Volk Israel wartete auf Moses. Und das war auch die Zeit, wo sie dann in Versuchung geraten sind, wo sie dann dieses gegossene, goldene Kalb gemacht haben. Sie konnten diese 40 Tage, 40 Nächte nicht ertragen, ohne in Sünde zu fallen, ohne den Glauben zu verlieren, ohne irgendwie klar zu bleiben. Und der Mose war 40 Tage, 40 Nächte, so heißt es in der Schrift, ohne und Essen und Trinken auf dem Berg und hatte Gemeinschaft mit Gott. Überlebte auf eine übernatürliche Art und Weise, also es war nicht mehr logisch. Das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste, Zeit der Prüfung, 40 Jahre lang. Es war eigentlich ein sehr relativ kurzer Weg in das verheißene Land. Sie hätten eigentlich diesen Weg in kürzester Zeit zurücklegen können, aber aufgrund ihres Unglaubens, aufgrund dessen, dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie Gott glauben werden, ob sie seinem Wort glauben werden, ob sie seinem Diener glauben werden oder nicht, sie waren immer hin und her. Und so verbrachten sie 40 ganze Jahre in einer Wüste, die sie innerhalb kürzester Zeit durchqueren könnten. Ich denke, dass uns diese Zahl 40, vielleicht haben wir nicht so unbedingt an die Zahl 40 festmachen können in unserem Leben, aber es gibt diese Zahl 40 auch in unserem Leben. Manchmal dauern sie wirklich 40 Tage, manchmal ist es eine kürzere Zeit, manchmal sind es 40 Jahre, manchmal vielleicht sogar länger. Eine Zeit des Prüfens, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit der Ungewissheit, wo Gott etwas in unserem Leben bewirkt. Jesus selbst war auch noch 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Das war, und da heißt es sogar in der Schrift, er wurde vom Heiligen Geist, also nicht vom Teufel, ganz wichtig, vom Heiligen Geist wurde er in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Der Heilige Geist führte Jesus dahin, damit der Teufel Jesus versuchen konnte. Jesus wurde in einen Ort geführt, wo er schwach wurde, in einen Ort geführt, wo er nicht essen, nicht gegessen, nicht getrunken hat, wo er körperlich schwach war. Und dann in seinem schwächsten Moment, dort tritt der Versucher zu ihm und fängt an, in seinem Leben, in das Leben Jesu hineinzuwirken. Doch Jesus, hier das erste Mal, wo 40 Tage und 40 Nächte, wo es ein siegreicher Moment ist, wo Jesus rauskommt und er überwindet den Teufel. Und jetzt sind wir auch in den 40 Tagen nach der Auferstehung. Jesus ist noch 40 Tage lang auf dieser Erde. Er bewegt sich hin und her. Er offenbart sich den Jüngern auf unterschiedliche Arten und Weisen. Er tut Wunder, er tut Zeichen. Er spricht mit ihnen und hat Gemeinschaft über das Reich Gottes und erklärt ihnen Dinge, anfangen von Anfang der Schrift bis hin zur Auferstehung und so weiter und so fort. Warum musste Jesus 40 Tage, 40 Nächte noch auf der Erde bleiben? Eigentlich hätte er doch sofort, nachdem er von den Toten auferstanden ist, gleich zu dem Vater fahren können. Aber er konnte es nicht. Es ging nicht. Hätte er das gemacht, dann wäre die Botschaft Jesu Christi ausgestorben. Sie wäre nicht weitergegangen. Denn Jesus ist in den Augen der Jünger, er ist gestorben, er war tot. Und der Tod ist etwas so Grauenvolles und so Grausames. Und es heißt auch in der Schrift, dass sie von Weitem standen und sie sahen zu, sie erlebten es, wie Jesus missbraucht worden ist, wie Jesus geschlagen worden ist, wie Jesus ans Kreuz gehauen wurde und wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und in dem menschlichen Gehirn, wenn man das einmal gesehen hat und das einmal erlebt hat, dann gibt es einfach keine Perspektive mehr. Es gibt keine Hoffnung. Die Jünger waren nicht ungläubig, sie waren auch gläubig, doch sie hatten den Glauben, dass Jesus tot ist, dass Jesus nicht mehr existiert und dass Jesus nicht mehr lebt. Sie hatten eine Erwartung gehabt und manchmal haben wir auch solche Erwartungen, die vielleicht nicht ganz nach der Schrift sind. Sie haben die Erwartung gehabt, dass er zu der Lebzeit das Reich Gottes aufrichten wird. Das heißt, sie werden zu ihrer Lebzeit noch sehen, wie Jesus auf dem Thron sitzt, auf dem Thron Davids, wie Jesus herrscht, wie es in Herrlichkeit und Macht der König Israel sein wird, wie er die Feinde besiegt. Doch plötzlich stirbt er am Kreuz. Und so geht es auch uns oft auch in unserem Glaubensleben. Wir fangen irgendwie an oder vielleicht sogar vor unserem Glauben. Wir haben eine Erwartung an Gott, eine Erwartung, die nicht schriftgemäß ist, eine Erwartung, die irgendwie gesondert oder besonders ist und nicht unbedingt die Erwartung, die wir eigentlich haben sollten. Und dann fängt ein Prozess in unserem Leben an. Dann fangen diese 40 Tage und 40 Nächte in unserem Leben an. Immer wieder erlebte ich das, auch jetzt zu meinem 40. Geburtstag, den ich eigentlich gar nicht feiern wollte. Ich versank in Selbstmitleid, ich versank im Unglauben, ich versank auch ich, armes, kleines Kind. Ja, Gott, wo bist du denn mit deiner ganzen Größe, mit deiner ganzen Macht, mit all deinen Wundern und all deinen Zeichen? Guck doch, ich bin 40 Jahre alt und ich habe noch nichts erreicht. Nichts ist passiert. Wo ist deine Größe? Wo ist deine Herrlichkeit? Ja? Ich war in der Zeit der Versuchung. Die Zahl 40 wurde für mich auch eine besondere Zahl, wo ich auch nochmal geprüft werde. Ich habe plötzlich Zweifel bekommen, Zweifel, die ich noch nie in meinem Leben als Christ gehabt habe. Starke Zweifel, Fragen, ob Gott überhaupt real ist oder nicht real ist. Und das hat mich sehr durcheinander gebracht. Was ist denn los? Ich habe es dann auf die Midlife-Crisis geschoben. Dachte, okay, ich habe meine erste Midlife-Crisis mit 40. Normal, das gehört dazu, dahinter fragt man ja einfach mal alles, was man ist. Und, aber ich habe gemerkt, es war ein tieferes Wirken Gottes auch in meinem Leben. Es waren in der Tat 40 Tage und 40 Nächte in meinem Leben, wo mein Glaube auch geprüft wurde oder auf die Probe gestellt wurde. Und diese Dinge werden uns immer wieder passieren. In der Schrift lesen wir, bevor ich zu dem Text komme, als Jesus mit seinen Jüngern redete in Matthäus 16, da fragte er seine Jünger, was glauben denn die Menschen, wer ich bin? Und dann haben sie irgendwas geantwortet, irgendwie was Unklares so. Also Jesus war auf jeden Fall nicht der, der er sein sollte in den Augen des Volkes. Und dann sagte Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus preist Petrus und sagt, Petrus, glückselig bist du, ja, denn nicht Fleisch und Blut haben dir diese Offenbarung geschenkt, sondern mein Vater im Himmel. Und dann bekommt er diese starke Zusage, du bist Kephas, also du bist der Fels und auf dir werde ich oder darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann ein paar Verse später verändert sich Jesus, die Haltung von Jesus, und Jesus fängt was zu erzählen. Er sagte, von der Zeit an, Matthäus 16, ab Vers 21 bis 22, von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den Hohenpriestern und den Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Jesus hat mehrfach den Jüngern gesagt, was auf ihn zukommen wird. Er hat sie vorbereitet, damit sie dann später, wenn das alles passiert ist, damit sie nicht vom Glauben abfallen, sondern dass sie im Glauben bleiben, dass sie weiterhin an Jesus festhalten. Doch hier kommt die menschliche Eigenschaft. Sie hören diese Botschaft und sie hören nur eine einzige Sache heraus. Unser Herr, unser Meister, er wird leiden, er wird sterben. Weiter als das konnten sie nicht hören. Jesus gab hier noch einen Zusatz. Er sagte, und am dritten Tag werde ich auferweckt werden. Der Tod wird besiegt werden. Der Tod wird mich nicht im Grab halten können. Aber das haben sie nicht mehr gehört. Und ich habe manchmal den Eindruck, als ob es uns genauso geht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir nur das halbe Evangelium glauben und nicht das ganze Evangelium glauben. Das halbe Evangelium heißt, wir glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal in diesem Punkt stecken bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Da dürfen wir auch richtig stecken bleiben. Aber wir müssen auch weitergehen. Denn Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus lebt gerade in diesem Moment. Er regiert in Macht und Kraft. Die einen erleben diese Tatsache, die anderen wiederum nicht. Wovon ist es abhängig? Vers 22, da heißt es hier, da nahm Petrus ihn beiseite, der Jünger, seinen Meister, seinen Gott. Petrus reagiert auf diese schreckliche Botschaft, dass Jesus sterben wird. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Haben wir das auch schon mal gemacht? Jesus einmal anfahren so? Mit Jesus hadern? Mit Jesus streiten? Ich habe es gemacht. Und das ging nie gut aus. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Auf keinen Fall. Ich verstehe das Herz von Petrus sehr gut. Ich bin auch so. Ich hätte das genauso gedacht. Ich weiß noch, als Kind habe ich einen Film gesehen, und da wurde Jesus gekreuzigt, meine Oma hat diesen Film gezeigt. Dann haben meine Eltern mir erzählt, nachts habe ich geschrien, nein, nein, ich fand das so ungerecht, dass man so einen tollen Mann ans Kreuz gehauen hat. Das kann doch nicht sein, wie kann das passieren? An welchen Jesus glauben wir? Liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, glauben wir an den Jesus, der tot am Kreuz ist? Oder der von den Toten auferstanden ist, der lebendig ist, der jetzt noch wirkt, der jetzt noch real ist? Und dazu gibt es eine wunderbare Geschichte in Lukas 24, die ich sehr mag und die hat der Herr sehr oft in meinem Leben benutzt. Und ich hoffe, dass diese Geschichte heute auch uns eine Ermutigung sein kann. Ich lese vor aus Lukas 24, ab Vers 13. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschah. Was geschah in den letzten Tagen? Jesus wurde ans Kreuz gehauen. Sie haben diese Leiden vor Augen. Sie unterhielten sich, wie grausam, wie ungerecht das Ganze war, wie furchtbar es war. Und in ihrem Denken und in ihrem Glauben war Jesus definitiv tot. Ihre Hoffnung war vorbei. Es war begraben. Und als sie so miteinander sprachen, Vers 15, und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber, hier heißt es, Nee, das ist ja okay. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Ja, da steht nicht eigentlich Blindheit drin, das ist jetzt ein bisschen freier übersetzt hier. Da steht drin, und ihre Augen wurden gehalten. Das heißt, sie standen vor Jesus und in ihrer tiefsten Überzeugung glaubten sie ganz fest, Jesus ist tot. Und dann taucht Jesus plötzlich vor ihnen auf und hat Gemeinschaft mit ihnen und redet mit ihnen. Aber in ihrem Herzen ist Jesus tot. Und obwohl Gott direkt vor ihnen steht, Gott gerade am Wirken ist, können sie sein Wirken nicht erkennen. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, und das habe ich auch in meinem Leben erkannt, als ich später selbst Christ geworden bin, als ich dieses Erlebnis mit Jesus hatte, dass meine Augen nicht mehr gehalten worden sind, da habe ich plötzlich erkannt, wie oft schon Gott in meinem Leben geredet hat. Wie oft er schon in mein Leben hineingewirkt hat. Und wie oft stehe ich heute noch, obwohl ich dieses Erlebnis schon hatte, wie oft stehe ich heute noch, Jesus hat Gemeinschaft mit mir, Gott selbst redet mit mir, doch ich kann ihn einfach nicht erkennen, weil in meinem Herzen Unglauben herrscht. Ich wünschte mir, Glaube und Unglaube wären eine Konstante, die jeden Tag gleich bleibt. Ich habe einmal geglaubt und von dem Tag an habe ich Glauben. Aber es ist eine schwankende Sache, habe ich bei mir persönlich festgestellt. An dem einen Tag habe ich mehr Glauben, an dem anderen Tag habe ich weniger Glauben, an dem anderen Tag kann ich mich mehr entscheiden zum Glauben, an dem anderen Tag weniger. Es ist ein Kampf. Immer wieder habe ich das Gefühl, diese 40 Tage und 40 Nächte kommen meinem Leben vor. Und ich muss eine Entscheidung treffen in dieser Zeit der Versuchung. Ihre Augen wurden gehalten. Und dann verstellt sich Jesus hier ein bisschen und sagt in Vers 17, was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Ich liebe diese Geschichte. Ja? Jesus lebt. Also ich weiß nicht genau, hat sich Jesus hier gefreut? Diese Vorfreude in seinem Herzen, ich stehe vor euch, aber ihr seht es einfach nicht. Da blieben sie traurig stehen. In anderen Übersetzungen heißt es, sie blieben niedergeschlagen stehen. Was ist das denn für ein Kerl hier? Sag mal. Und dann sagte einer, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Der war mittendrin. Der hat alles erlebt. Der kann dir die beste Geschichte darüber erzählen. Er kann dir live erzählen, wie es war, als die Nägel durch seine Hand durchgingen, als die Peitschenhiebe ihn getroffen haben. Die Jünger bleiben stehen. Aber du bist der Einzige. Und manchmal haben wir auch, glaube ich, dieses Gefühl auch mit Gott, oder? Alle kriegen mit, was bei mir vorgeht. Gott, aber wo bist du in meinem Leben? Es scheint, als ob du der Einzige bist, der nichts mitkriegt, was bei mir passiert. Warum lässt du dieses Leiden in meinem Leben zu? Und Jesus reagiert hier. Gott hat Humor, definitiv. Also, Jesus sagt hier, was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, ja, na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Seht ihr schon, was sie hier sagen? Er war ein Prophet. Seht ihr, ihre Erkenntnis ist bis zum Propheten angekommen. Aber nicht bis zu dem lebendigen Sohn Gottes, bis Gott selbst. Es war ein Prophet. Eine Stückerkenntnis. Aber unsere Hohenpriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben auch noch einige Frauen von uns, die früher am Morgen an der Felsengruft gewesen sind, uns aus der Fassung gebracht. Uff, wie kann das bloß sein, mich aus der Fassung zu bringen, diese Frauen, ja? Komisch, es waren nicht die starken Jünger, die immer um ihn herum waren. Es waren in diesem Fall die Frauen, die Vorbilder waren, die eine Sehnsucht nach Jesus gehabt haben, die als erstes dahingegangen sind und die erste Begegnung mit Jesus gehabt haben. Nicht die starken Männer. Sie haben uns aus der Fassung gebracht. Interessant, wie Jesus arbeitet, ja? Warum ist Jesus nicht plötzlich einfach erschienen vor ihnen und gesagt, tada, hier bin ich? Wieso macht er das nicht? Warum erscheint er? Und wisst ihr was? Ich glaube persönlich, dass er den Menschen anfangend nach ihrem Glauben erschienen ist. Die Frauen hatten einfach, ich weiß nicht genau, vielleicht weil er ein Mann war und sie eine Frau waren oder vielleicht irgendwie gab es eine stärkere Überzeugung. Die Frau lief zum Grab. Hier sehen wir schon, jeder hat einen unterschiedlichen Glauben. Jeder befindet sich an einer unterschiedlichen Position. Und wenn Jesus nicht 40 Tage und 40 Nächte auf dieser Erde wäre und uns nachgeholfen hätte, so wäre keiner heute gläubig. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Vers 23, sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, und jetzt wird Jesus etwas schärfer. Manchmal muss Jesus mit uns auch einen schärferen Ton benutzen. Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden und dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Und dann erklärt er ihnen die ganze Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing an bei Moses und ging durch sämtliche Propheten und erklärte ihnen die Schrift. Interessant, Jesus steht vor ihnen, das Wunder selbst, sie erkennen nicht. Und welches Mittel benutzt Jesus in diesem Moment? Kein Wunder, kein Zeichen, sondern in diesem Moment geht er zurück zu den Basics, zu der Schrift. Hat nicht die Schrift gesagt? Oh, was seid ihr schwer vom Begriff, schwer zu glauben? Guckt doch die Schrift. Und genau das ist auch mir passiert in dieser Zeit. Ich habe von Gott Wunder und Zeichen, ich habe Gott irgendwie auf eine andere Art und Weise gesucht. Ich habe Gott außerhalb der Schrift gesucht. Dass sich Gott auf eine besondere Art und Weise offenbart, nochmal mir mein Unglauben nimmt und dann sie bestätigt und so weiter und so fort. Doch immer wieder kam diese leise Stimme. Schau in die Schrift. Guck, was steht in der Schrift. Und dann fing das Prüfen nochmal an. Und das Hinterfragen nochmal an. Aber wieder, genauso wie auch bei den Jüngern, auf die Schrift schauen. Deshalb müssen wir, liebe Gemeinde, lieber Freund, fest werden in der Schrift. Gott arbeitet durch dieses Mysterium der Schrift. Erinnert uns an die Schrift. Und jedes Mal, wenn wir die Schrift lesen, kommt der Glaube nicht automatisch. Das ist meine Erfahrung. Jedes Mal, jeden Vers, den ich aus der Bibel lese, werde ich vor die Entscheidung gestellt, ob ich glauben werde oder nicht. Ich darf mich entscheiden, okay Herr, du hast das gerade gesagt. Ich sehe das gerade nicht in meinem Leben. Ich sehe gerade nicht die Realität von diesem Vers, von diesem Schriftstück in meinem Leben. Und alles in mir schreit, beweise es Gott. Beweise dich in Zeichen. Ich habe gestern mit meiner Frau geredet, wir lagen im Bett bis 3 Uhr morgens und haben gequatscht über Schrift hin und her und so weiter und so fort. Und sagte ich zu ihr so, stell dir mal vor, wir liegen im Bett hier, ja? Und plötzlich erscheint ein Engel und steht mitten im Raum, der Raum wird hell. Würde das nicht unser Leben komplett umkrempeln und verändern? Ach Gott, warum bist du so kompliziert? Warum arbeitest du auf so eine Art und Weise wie durch die Schrift? Ach, das wird nicht ganz meiner Erwartung gerecht. Ich würde gerne mehr sehen. Und das Schlimme ist ja, die Jünger haben ja viel mehr gesehen, als ich es gesehen habe. Tote sind auferstanden, Aussätzige wurden gesund, Blinde wurden gesund gemacht, das Evangelium wurde verkündigt. Sie haben Jesus erlebt. Ah, der Unglaube, der sitzt so tief in den Menschen, wenn man ihn bloß austreiben könnte. Aber es gibt leider nur diesen Weg und Jesus selbst, Gott selbst, benutzt diesen Weg. Das hat ihm wohl gefallen, sich auf diese Art und Weise den Menschen zu offenbaren, durch die Schrift. Bist du gerade in einer Krise? Hast du gerade Schwierigkeiten? Hast du gerade mit Unglauben zu kämpfen? Dann gibt es nur einen Weg für dich und das ist die Schrift. Erinnere dich an das, was Jesus zu dir gesprochen hat. Vielleicht in den Anfängen deines Lebens, in den Anfängen, wo du mit ihm angefangen hast. Erinnere dich daran und entscheide dich wieder zu glauben. Abhängig davon, was du glaubst, wirst du Gott erleben oder nicht erleben. Wir sitzen hier im Raum, wir haben nicht den gleichen Glauben. Der eine erlebt mehr mit Gott, der andere weniger mit Gott. Der eine ist am Hadern, weil er so wenig erlebt. Der andere ist am Jubeln, weil er so viel erlebt. Wir sind nicht gleich in unserem Glauben. Wir sind alle auf dem Weg, im Wachstumsprozess. Wir haben heute gehört über auf die Straße gehen, evangelisieren. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich das tue, oh, dann werde ich so angegriffen. Ich suche nach Möglichkeiten und ich habe mich so gefreut. Die haben plötzlich in dem Nachwuchsteam beschlossen, dass sie das Jungscha-Treffen auf Freitag legen. Zwischen 16 und 18 Uhr. Um 18 Uhr wollten wir uns ja treffen und ich habe kein Auto. Ach, ich muss nicht evangelisieren gehen. Ich muss mich nicht selbst verleugnen. Ich muss nicht mit Menschen reden. Ich muss nicht irgendwie komische Situationen erleben, mich unwohl fühlen. Kennt ihr das? Man sucht irgendwie plötzlich nach einem Weg. Aber das ist in allen geistlichen Dingen so. Das ist nicht nur beim Evangelisieren so. Du wirst die Schrift lesen, du hast genau die gleichen Kämpfe. Du wirst hier vorne stehen und predigen, du hast genau die gleichen Kämpfe. Du wirst mit Gott Gemeinschaft haben und beten und ihn suchen. Du hast die gleichen Kämpfe. Und wisst ihr, warum wir diese Kämpfe haben? Erstens natürlich, es gibt einen Feind, der greift uns an. Der schickt diese Gedanken in unseren Kopf hinein. Zweifel. Aber der andere Gedanke ist einfach, der andere Grund ist einfach unser Unglaube. Wir rechnen nicht mit dem Wirken Gottes. Überlegt euch mal, ich habe in meinem Kopf eine Vision. Jetzt denke ich an Freitag, ja? Und ich denke und ich sehe schon, wie ich auf die Straße gehe und ich sehe, wie Gott Wunder tut, wie Gott die Herzen öffnen wird, wie Gott Freimut schenken wird, wie Gott wirken wird. Ich mache besser die Augen auf, sonst falle ich nur runter. Versteht ihr? Was ist meine Erwartung an Gott? Rechne ich mit dem lebendigen Gott, den Jesus, der von den Toten auferstanden ist? Oder ist mein Gott tot? Und meine Kalkulation, als ich dann an Freitag gedacht habe und nervös wurde, da habe ich nur mich selbst gesehen am Anfang. Ich habe nur meine eigenen Fähigkeiten gesehen, meine Fähigkeit zu reden, meine Fähigkeit, meine Menschenscheu und so weiter und so fort. Und dann fingen die 40 Tage und 40 Nächte wieder an. Dann kam die Frage, was glaubst du, Michael? Glaubst du mehr an deine Kraft, an deine Schwachheit, an deine Fähigkeit? Oder glaubst du dem lebendigen Gott, der treu ist, der sich verherrlichen wird? An welchen Gott glaubst du? Glaubst du nur an den Jesus, der am Kreuz gestorben ist und tot geblieben ist? Oder glaubst du an den Jesus, der tot war und meine Sünden konnten ihn nicht dort festhalten, der von den Toten auferstanden ist? Mit welchem Jesus, mit welchem Gott rechne ich jetzt in diesem Moment? Und dann fing das Geringe an, dann fing die Entscheidung an. Herr, du hast in deinem Wort gesagt. Und dann trifft man eine Entscheidung. Und da kommen diese Gefühle, da kommen diese Gedanken. Und dann entscheidet man sich und sagt, Herr, weißt du was? Ich werde jetzt dir vertrauen. Danke, Herr, dass du segnen wirst, dass du uns Kraft geben wirst, dass du uns führen wirst. Danke, dass du uns Begegnung schenken wirst. Und dann kommt wieder dieses Gefühl. Nein, danke, Herr, dass du dich verherrlichen wirst, denn du bist mächtig, du bist groß, du bist stark. Und das war jetzt auf eine Situation auf der Straße. Aber lass uns mal auch ans Gebet denken. Wir denken auch oft, oh, beten ist so hart, so schwer und dann gehe ich und bete ich. Und wir rechnen nur mit dem Tod. Wir hören nur, Jesus wird sterben. Aber wir müssen mit der Auferstehung rechnen. Ich werde ins Gebet gehen. Ja, es ist hart, dahin zu gehen. Ja, ich habe viele Gedanken. Aber Herr, ich werde dich suchen, bis du von den Toten auferstanden bist. Bis ich dich gefunden habe. Herr, du wirst dich verherrlichen. Genauso auch, was Gemeinde angeht, genauso, was dein persönliches Leben angeht. Vielleicht in Krankheit, in Schwierigkeit, finanzielle Situation. Das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Danke, Herr, dass du unsere Gemeinde segnen wirst. Du wirst dich verherrlichen, obwohl alles gerade miserabel aussieht. Du bist mächtig, du kannst wirken, du kannst Großes vollbringen, Herr. Du wirst Menschen zu dir führen, du wirst Menschen erretten, Herr. Eine Entscheidung, ein Glaubenskampf, 40 Tage, 40 Nächte. Das gehört dazu. Und Gott hilft uns nach. Und dann müssen wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Diese Stimme ist manchmal leise. Wir erkennen diese Stimme nicht. Diese Stimme kam in Form von Schrift kommen. Diese Stimme kam in Form von einem Menschen kommen. Plötzlich hast du irgendeinen Bruder, vielleicht ist es deine Frau. Du denkst, du bist ja genauso schwach wie ich. Und dann sagt sie dir plötzlich irgendwas und regt dich zum Glauben an. Und du weißt sie ab innerlich, denkst, ach, was weißt du schon? Keiner versteht mich. Aber Gott redet durch sie, durch diese leise Stimme. Merke auf und entscheide dich, dieser Stimme Gottes zu vertrauen. Und manchmal muss Jesus hier auch scharf werden. Und dann heißt es hier, und sie erreichten, so in Vers 28, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Und als sie dann am Tisch sich niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segengebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen.
Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar.
Ist es nicht interessant? Jesus greift auf das Stilmittel der Schrift zurück. Er sagt doch, was die Schrift gesagt hat, was die Propheten gesagt haben. Und dann auch hier offenbart er sich nicht ihnen durch ein großes Wunder oder ein großes Zeichen, sondern er tut etwas, was auch in der Vergangenheit passiert ist. Wir haben eine Geschichte mit Gott. Lass uns auch hineinhören in unsere Biografie, wie Gott uns begegnet ist in der Vergangenheit. Denn genau diese Sprache benutzt oft Gott, um uns wieder auf die richtige Bahn zu lenken, auf die Bahn des Glaubens. In diesem Fall bei den Jüngern eine Geste. Er nahm das Brot, er brach das Brot und als sie das gesehen hatten, in dem Moment gingen ihnen die Augen auf. Sie erkannten ihn. Und das ist da, wo ich immer wieder meine auch 40 Tage, 40 Nächte habe. Ich sage, Jesus, warum verschwindest du jetzt? Jetzt ist doch der Moment, wo wir eine richtige Party halten können. Jetzt ist doch der Moment, du bist da, wir können es umarmen, küssen und essen und richtig austauschen und zusammen leben und so weiter und so fort. Warum verschwindet Jesus hier? In dem Moment, wo ihre Augen aufgetan werden, die Augen des Herzens, wo sie wieder anfangen, wieder zu glauben, sie realisieren, Jesus ist von den Toten auferstanden und nicht nur am Kreuz gestorben. In dem Moment wird Jesus unsichtbar vor ihren Augen. Aber warum ist das so? Liebe Gemeinde, lieber Freund, Jesus, Gott selbst, liebt es, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Er hat sich das ausgesucht. Er mag es nicht, wenn Menschen durch das Sehen glauben. Er mag es, wenn Menschen durch das Hören glauben. Es heißt in der Schrift, dass der Glaube durch das Hören vom Wort kommt. Gott hat das so bestimmt. Auf diese Art und Weise liebt er es zu arbeiten. Und er wird in deinem Leben alles tun. Er wird dich immer wieder zu dem Punkt zurückführen, wo du der Schrift glauben musst, der Schrift Vertrauen schenken musst. Wo du, obwohl du nicht siehst, trotzdem glaubst. In der Schrift heißt es, und das ist einer meiner Lieblingsverse auch, da heißt es in Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich zu gefallen. Ich weiß, ich bin auf die Straße gegangen in Finnland. Oh, liebe Leute, das sage ich euch. Ich habe da mit der Gruppe mich hingestellt, wir haben Gitarre in die Hand genommen, wir haben gesungen. Mein Herz war so voller Unglauben und ich sage euch ganz ehrlich, meine Erfahrung war entsprechend meines Unglaubens. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Gott wirken wird. Einmal habe ich eine Gitarre eingepackt, obwohl ich gar nicht so gut singen kann und spielen kann. Dachte, ach egal, hinter der Gitarre kann ich mich verstecken, das war mein Glaube. Habe mich dann da hingestellt, wo da ganz viele Leute vorbeigingen in Helsinki und habe angefangen Gitarre zu spielen, versucht zu singen. Meine Stimme hat sich so jämmerlich angehört, ich habe wieder den Koffer eingepackt, bin nach Hause gegangen. Das war mein Glaube. Ich habe nicht mit dem Wirken, mit der Kraft Gottes gerechnet. Und so war auch meine Erfahrung. Jesus ist gekommen, um den Glauben in unseren Herzen, in unserem Leben zu entfachen. Er fordert dich heraus. Du bist noch nicht angekommen. Du bist noch auf dem Weg. Und das wirst du immer wieder feststellen, wie du in Sumpflöchern des Unglaubens stecken bleibst. Gott schreibt mit dir seine Geschichte. Und er benutzt diese alten Stilmittel, dadurch redet er, dadurch wirkt er. Deshalb setze dich seinem Wort aus, seiner Schrift aus. So kann Gott in dein Leben hineinwirken. Auch wenn wir an die Geschichte von dem Lazarus denken, dem armen Lazarus, als der reiche Mann in den Hades hineinging, wo Feuer war, wo er am Brennen war. Und dann fing an, dieser reiche Mann mit Abraham zu reden und sagte, Abraham, schicke doch jemanden hier von den Toten zu meinen Brüdern, damit sie auch errettet werden. Und dann sagte Abraham zu ihm, sie haben die Schrift und die Propheten, wenn sie darauf nicht hören, werden sie auch nicht auf den hören, der von den Toten auferstanden ist. Ganz oft habe ich gedacht, oh, hätte ich mal zu der Zeit Jesu gelebt. Wenn ich all diese Zeichen, all diese Wunder gesehen hätte, wäre ich auch gläubig. Und dann lese ich Matthäus 28, als Jesus vor seinen Jüngern auftaucht und ihnen den Missionsbefehl weitergibt, da heißt es, da warfen sie sich vor ihm nieder. Im letzten Kapitel, letzten Abschnitt in Matthäus 28, da warfen sie sich vor ihm nieder. Tolle, fromme Haltung, sie werfen sich vor ihm nieder und heißt es dann, und einige aber zweifelten.
Oh, Zweifel, das ist so schwierig rauszubekommen aus unserem System. Der alte Mensch, der hält daran fest, der glaubt daran, er ist unsicher, hat nur Vertrauen auf sich selbst. Doch Jesus möchte uns frei machen von unserer Fähigkeit, von unserer Schwachheit, von dem Glauben auf sich selbst und den Blick auf ihn lenken, denn bei ihm sind alle Dinge möglich. Vers 32, und dann heißt es hier, dann sagen die Jünger, sie stellten plötzlich etwas fest, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander. Brannte nicht unser Herz. So redet oft Gott zu uns in unserem Leben. Wir hören eine Predigt, wir lesen die Schrift und plötzlich beim Lesen, beim Hören, da brennt irgendwas in uns, wir spüren eine Wirkung. Und dann sind wir uns nicht sicher. Manchmal, ich habe das schon so oft auch gehört, Menschen gehen ins Gebet, sie haben Fragen, was ihr eigenes Leben angeht, wie es weitergehen soll mit Gott und so weiter und so fort. Und dann gehen sie ins Gebet, ich habe das auch so erlebt. Sie gehen ins Gebet, sie beten und plötzlich gibt Gott eine starke Zuversicht, einen starken Frieden und sagt, ja, meine Tochter, mein Sohn, ich will, dass du diesen Weg gehst. Das Interessante ist aber, dann wird Gott plötzlich unsichtbar. Plötzlich, nach einer gewissen Zeit, verschwindet dieses Gefühl, verschwindet diese Selbst- oder diese Sicherheit, dieser Frieden, diese Zuversicht. Und dann kommen wir wie oft wieder ins Zweifeln. Und jetzt ist die Frage, du hast Gott einmal in diesem Gebet erlebt und jetzt wird Gott unsichtbar in deinem Leben. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du auf sein Wirken? Wie entscheidest du dich? Und in diesem Moment fangen die 40 Tage, 40 Nächte an. Und in dieser Zeit ist es gut, wenn wir zu der Entscheidung kommen, weißt du was, Jesus, du hast in meinem Leben gewirkt, du hast mir vorhin diesen Frieden gegeben. Jetzt werde ich an diesem Frieden festhalten. Ich werde nicht mehr nach dem Schauen leben, sondern nach dem Glauben leben. Nicht mehr nach dem Fühlen leben, sondern nach dem Glauben leben. Du hast dein Wort gerade bestätigt in dem Gebet. Ich entscheide mich zu glauben. Und wir werden dann Dinge mit Gott erleben. Wir werden anfangen, mehr Dinge mit Gott zu leben. Je mehr wir wagen, je mehr wir riskieren, umso mehr werden wir diese Chancen erhöhen, dass wir Gott erleben. In Johannes 7, Vers 17 heißt es, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Worte Jesu. Das heißt, wenn ich wissen will, ob das alles real ist, was Jesus da erzählt, dass, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, dann muss ich mich entscheiden, den Willen Gottes zu tun. Und bei dieser Entscheidung, bei diesem Probieren, bei diesem Riskieren, werde ich stückweise erleben, dass das Realität ist. Ich bin so froh, dass Jesus 40 Tage, 40 Nächte auf dieser Erde war, dass er gewirkt hat. Ich bin froh, dass er in unser Leben auch so hineinwirkt und uns hilft zu glauben. Ohne sein Wirken, ohne das könnten wir gar nicht überleben. Deshalb, da dürfen wir uns freuen und dem auch vertrauen, auch dem glauben. Auch wenn ich gerade ungläubig bin, auch wenn ich gerade gar keinen Durchblick habe, weißt du was, Jesus, ich werde mit deiner Hilfe rechnen. Du wirst vorbeikommen, du wirst in mein Leben hineinreden, du wirst mir helfen, du wirst mich aufrichten. Ich lebe nicht aus meiner Kraft heraus, sondern aus dir. In Johannes 20, Vers 27, als Jesus von den Toten auferstanden ist, gab es einen Jünger, der war nicht dabei. Das war der allerletzte, der hat das alles verpasst. Das war der Wissenschaftler unter den Jüngern, das war der Thomas. Dann erschien Jesus plötzlich, in diesem Fall, vor Thomas oder vor den Jüngern. Und dann heißt es hier in Vers 27, Johannes 20, Vers 27, heißt es, da wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hände her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Das möchte ich heute uns mitgeben. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus sagt hier, triff eine Entscheidung zu glauben. Triff eine Entscheidung zu glauben. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Vertraue der Schrift, vertraue dem Wort. Riskier es, baue dein Leben darauf auf. Du wirst sehen, es funktioniert. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und dann sagte Thomas hier, mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Vers 29, Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist die Challenge für unser Glaubensleben. Nicht zu sehen und trotzdem glauben. Das alles nicht erlebt zu haben und trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Gott, das ist die Wahrheit, das ist real. Und dann werden wir merken, dass diese geschriebenen Worte aus der Schrift mehr und mehr Realität werden in unserem Leben. Dazu möchte ich euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, auch diese 40 Tage, 40 Nächte mit Jesus zu gehen und sich dann dort in dieser Zeit zu entscheiden, ja Herr, entweder ich vertraue dir ganz oder gar nicht. Ja, und Jesus wird dir auch dabei helfen, wenn du dich ihm öffnest, wenn du ja, mit ihm gehen möchtest, so wird sich Jesus dir auch in deinem Leben offenbaren. Herr Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineinwirkst. Wir danken dir, dass du unser Niveau erweitern willst, egal ob wir 40 Jahre lang schon im Glauben sind oder nicht. Egal ob wir gerade frisch zum Glauben gekommen sind oder nicht. Du willst unser Horizont erweitern. Du willst, dass wir Steps machen, Schritte nach vorne machen, Herr. Dass wir uns entscheiden, dir zu vertrauen, deinem Wort zu vertrauen. Nicht nur an den toten Jesus zu glauben, sondern den, der von den Toten auferstanden ist. Herr, wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du in unserem Kopf und in unseren Herzen auch von den Toten auferstehst. Öffne unsere Augen, damit sie nicht mehr gehalten werden. Wir beten im Namen Jesu Christi. Amen.